Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-System gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder aggressiv. Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast für die zweite und dritte Liga von und mit Fums. Mein Name ist Jan-Erik Röger und mir heute digital mal wieder, endlich mal wieder zugeschaltet ist Ole Jonathan Gömmel nach der Länderspielpause. Und ich merke das immer daran, wenn wir länger keinen Podcast gemacht haben, beziehungsweise dieses Mal habe ich es gemerkt. Es war tatsächlich an meinem Mikrofon, was ich ja hinter meinem Sofa, du kennst die Ecke, wo ich es aufbewahre, da waren Spinnweben dran. Und das ist ein Alarmsignal, dass wir hier schnellstens mal wieder zur Aufnahme schreiten müssen, was wir ja jetzt hiermit auch tun.
Ja, echt? Also lange hast her. Hast du diese Woche kein Deutsch-Rap-Album aufgenommen wie sonst immer?
Nee, dieses Mal habe ich stillgehalten hier.
Ja, gut. Obwohl, wir waren auch beschäftigt. Pleiten, Pech und Pannen, das hat uns natürlich alle hart mitgenommen. Von der Bundesliga runter echt bis in Liga 2 und 3. Unglaublich, was passiert ist. Aber ja, erstmal hallo zurück. Bist du gut durch die Länderspielpause gekommen?
Ja,
da doch. Waren ja auch wieder ein paar Leckerbissen, ne? Deutschland, man kann wieder stolz auf sein Land sein, ne?
Ja.
Also, noch nie so gut in der WM-Qualifikation gewesen. Gegen erwartet schwere Gegner,
ja,
also wirklich.
Man hat ja auch Federn gelassen gegen Nordmazedonien, genau. Das darf man ja auch, die darf man auch nicht unterschätzen.
An der Stelle liebe Grüße und Applaus an Hansi Flick. Auch ein würdiger Abschied, Jogi Löw, Weltmeistertrainer da in einem verregneter Abend in Wolfsburg. Wünscht sich, glaube ich, jeder
verabschiedet
Kulisse. Zu werden. Genau.
Ja, stimmt. Emotional ist es gewesen, das stimmt.
Ja, Mai, ja, der Wahnsinn.
Aber jetzt sind wir wieder im Liga.
Wo war Shiny, frage ich mich.
Ja, stimmt.
Chips essen oder bei Tom Baumarkt?
Ja, und wo war Jens Lehmann vor allem? Der hat ja bei Twitter, glaube ich.
Der hat getwittert, ja.
Getwittert. Unsinn mal wieder hat er getwittert.
Ja, oh Gott, was meinte er noch irgendwie so durch die Blume, dass ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen?
Ja, so ändern sich die Zeiten und so. Ich hab's damals den Tipp.
Er hätte ihn empfohlen, ne? Ja, genau. Er hätte nach Cleansies aus, hätte er Löw empfohlen. Ja, dass Jens Lehmann auch ein bisschen ein Wirsing hat, ist, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen. Aber gut,
nee, mit dem
müssen wir uns nicht rumschlagen.
Nein.
Wir sind für euch wieder da, um über Liga 2 und 3 zu reden. Und da ist so einiges passiert, nicht wahr?
Das stimmt. Und so einen am Wirsing haben ist eigentlich, da sind wir direkt beim Thema, weil nämlich ein gewisser Trainer von einem grünen, mit einem grünen Zeichen bestückten Zweitligisten anscheinend auch ganz schön einen am Wirsing gehabt hat. Denn Markus Anfang ist nicht mehr Trainer von Werder Bremen, das dürftet ihr alle mitbekommen haben, weil er sein Impfzertifikat von seinem Impfpass gefälscht haben soll. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, das am Donnerstag, letzte Woche wurde das bekannt, das gegen ihn eingeleitet wurde vom Gesundheitsamt Bremen. Das hatte das Ganze nämlich zur Anzeige gebracht. Und zu Beginn hat Anfang die Anschuldigung noch zurückgewiesen, sich den Bremer Verantwortlichen dann auch gestellt und auch hier gesagt, dass er nichts Falsches getan habe. Und am Freitag, da stärkte der Verein Anfang auch noch den Rücken, er leitete noch das Abschlusstraining. Dann am Samstag auf einmal Rolle rückwärts, am Vormittag trat Anfang zurück. Und als Grund nannte er die Ermittlungen, die für ihn, den Verein und seine Familie sehr belastend gewesen seien. Und Bremen hat das akzeptiert, um wohl seiner Entlassung zuvorzukommen. So spart man sich jetzt natürlich die Abfindung. Und die Polizei hatte, glaube ich, am Freitagabend einen Durchsuchungsbefehl erwirkt, war dann bei Anfang zu Hause. Und der Impfpass, um den es da ging, den hat die Polizei aber auch ohne die Durchsuchung erhalten. Also Anfang hat das Ganze freiwillig rausgerückt. Und danach hat man Werder, so heißt es, eine klare Indizienlage vorgelegt.
Stell mir das gerade so vor, wie so ein SWAT-Team da die Bude von Anfang stürmt und er verschanzt sich dann noch so in seinem Kleiderschrank, kurz davor den Impfausweis aufzuessen. Aber ja, ich habe mich auch nochmal befasst mit dem Thema. Auch ein bisschen ausführlicher. An dieser Stelle vielen Dank an die Deichstube, powered by Kreiszeitung. Die haben nämlich das Ganze ordentlich aufgerollt und haben sozusagen versucht nachzuvollziehen, warum die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, wie letztendlich ein findiger Arbeiter darauf kam. Und das möchte ich auch gerne dir nochmal vortragen.
Sehr gerne.
Und zwar war es so, dass am vierten Spieltag Werder Bremen ein Spiel hatte gegen den Karlsruher SC. Mhm. Und da wollten die Jungs in Grün und Weiß mit dem Flugzeug nach Frankfurt für fliegen, um dann mit dem Bus weiter nach Karlsruhe zu fahren. Und ein Spieler war damals etwas zu spät zum Flughafen gekommen. Und deswegen konnte der obligatorische Corona-Test von ihm auch erst später durchgeführt werden. Und so hebte das Flugzeug schon ab, hob das Flugzeug schon ab, als der Spieler den Test beendete, beziehungsweise der Test ausgeweitet wurde. Der Spieler war da schon an Bord und das Ergebnis war positiv. Damals natürlich auch, gefährlich, was machen wir? Ja. Und die Folge war, dass alle ungeimpften Insassen dieser Maschine, die mitgeflogen sind, am Frankfurter Flughafen in Quarantäne mussten. Und darunter war auch Markus Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge. Also begaben sich dann in Quarantäne. Danach kam raus am Flughafen, hey, der Test des Spielers war falsch positiv. Zwei negative Tests danach hatten das bewiesen. Also gar kein Problem. Anfang und Junge saßen gegen den KSC auf der Bank und die Öffentlichkeit bekam von diesem ganzen Hin und Her im Hintergrund gar nichts mit. Also das ist so den ersten Fact, der erste Tag, den du im Kopf haben musst, wenn du diesen Fall Anfang zusammen basteln möchtest. Nun ist es so, dass im November bei Marco Friedl, einem der besten Innenverteidiger der Liga,
der Welt,
Corona aufgetreten ist, er hat sich infiziert. Und dann wurde natürlich kontrolliert mit Kontaktpersonen. Und Markus Anfang hat beim Gesundheitsamt in Bremen seinen Impfpass vorgelegt, weil, wie gesagt, geimpft sind ja die Quarantäneregeln anders als bei Ungeimpften. Und dann ist dem Gesundheitsamt aufgefallen, einem findigen Arbeiter oder einer Arbeiterin, dass Anfangs angebliche Erstimpfung im April gewesen sein soll. Das Ganze 4 Monate vor der Quarantäne im Frankfurter Flughafen. Also.
Ja,
und man rechnet ja immer so zwischen Erst- und Zweitimpfung 4 bis 6 Wochen. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch noch etwas länger. Kommt darauf an, welchen Impfstoff er bekommen hat. Aber auf jeden Fall hätte er dann bei diesem Vorfall beim KSC auf jeden Fall dann schon vollen Impfschutz haben sollen. Dem war dann ja aber anscheinend nicht so. Und da ist dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin stutzig geworden und hat sich den Impfpass von Markus Anfang mal genauer angeschaut und weitere Ungereimtheiten gefunden. Und zwar war zum Beispiel der angegebene Termin der Zweitimpfung zur selben Zeit wie das Zillertal-Trainingslager von Werder Bremen. Und die Impfung soll aber mehrere hunderte Kilometer entfernt in Köln stattgefunden haben. Während Anfang eigentlich mit seiner Truppe im Zillertal war. Also,
Okay, ja.
Bei dem ganzen Monolog muss ich manchmal warten, ob du noch da bist.
Ja, ich bin noch da, ja. Also das ist ja absolut verdächtig, mindestens verdächtig, wenn nicht sogar schon,
Genau, und das ist jetzt tatsächlich heute ganz frisch sogar schon bewiesen, dass das nicht der Fall war, dass er dort nicht war, weil die Staatsanwaltschaft hat sich kurzgeschlossen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und die haben gesagt, in unserem EDV-System ist niemand mit dem Namen Markus Anfang, der sich dort hat impfen lassen. Und außerdem war auch bei den Aufklebern, die dann in seinem Impfpass steckten, bei den Chargennummern was falsch. Die eine gibt es wohl überhaupt nicht und bei der zweiten passt das Datum nicht. Also auch das war schon sehr suspicious. Okay. Ja. Und außerdem hat Anfang im Juni bei Werder Bremen, als er seinen Dienst dort angetreten hat, auch noch erklärt, ungeimpft zu sein. Also das passt dann ja auch nicht mit den angeblichen Impfungen. Und so ist das Ganze ins Rollen geraten. Und es ist wohl so, dass diese Fälschung des Impfpasses, die angebliche Fälschung, müssen wir im Moment noch sagen, sehr gut ist. Und dass das wirklich nur Experten erkennen und so Laien. Ich meine, du weißt es selber, bei der Uni müssen wir ja auch unser Zertifikat vorzeigen. Da sind halt die wie nennt man, Sicherheitsdienst, die wissen natürlich auch nicht irgendwie, wie so ein Pass komplett auszusehen hat. Ja, also ja. Ich denke mal, das wisst ihr auch, liebe HörerInnen, wie leicht es theoretisch wäre, einfach da ja sich auch mit so einem gefälschten Ding zu bewegen. Aber genau, das ist halt in die falschen Hände geraten bei der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise erstmal beim Gesundheitsamt. Und deswegen gab es diese Strafanzeige. Ob es jetzt zur Anklage kommt und eine Hauptverhandlung ist allerdings noch unklar. Es gibt zwei Optionen, so hat die Deichstube die Staatsanwaltschaft zitiert. Entweder gibt es ein Schuldeingeständnis, was natürlich auch super weird ist, jetzt wo es gegenüber dem Verein ja auch noch gesagt hat, ja nee, ich bin hier ordnungsgemäß geimpft. Genau, und dann könnte es eine Verfahrenseinstellung geben durch eine Geldstrafe oder es gibt eine Verfahrenseinstellung durch einen Strafbefehl plus Geld- und Bewährungsstrafe, das ist auch noch die Möglichkeit, oder es kommt halt zur Hauptverhandlung, also ist wirklich alles offen.
Geil.
Und ja, True Crime Podcast, wir können
mal
echt,
wieder, schon wieder, ja.
Ja, ehrlich, mit was wir uns alles rumschlagen müssen, was abseits auf dem grünen Tisch und nicht auf dem grünen Rasen passiert dieses Jahr, ist echt irre.
Ja, also, und es wurden doch sogar noch die Gesetze verschärft, oder bin ich da gerade falsch? Irgendwie vorletzte Woche für irgendwie Impfpassfälschung kann man doch jetzt auch 4-5 Jahre theoretisch hinter Gittern wandern.
Das war ja... Er kommt Mann, ja auch ey. So dann irgendwann geläutert zurück wie Kälter Ruel und dann...
ja.
Ja. Weißt du, auch noch der nächste Hammer, Anfang 11.11., 11.11 11 als
ja,
Kölner,
ja.
Natürlich beim Karneval am Start gewesen. Leider nicht als Clown verkleidet, sondern ja als irgendwas, keine Ahnung, Kobold oder so, ich konnte das nicht ganz entziffern. Und ja, angeblich auf einer Veranstaltung, wo 2G plus war, also geimpft, genesen plus aktueller Test. Ja, hat er wohl auch gelogen, ne?
Ja, ein starkes Stück und also an Dreistigkeit natürlich nicht zu überbieten, sollte sich das alles bewahrheiten natürlich. Aber ja, also was ist das für eine Posse? Also ist das der größere Skandal als damals Christoph Daum, ist die Frage?
Ja, das mit Daum ist ja noch so ein bisschen sympathisch.
Ja, beziehungsweise hat er ja auch nur sich selbst gefährdet und keine anderen, die sich darauf verlassen haben und ja,
das halt. Ich meine, ja, also das mit Daum ist, glaube ich, wenn man das jetzt vergleichen kann, ja, nicht so schlimm. Aber wenn man mal schaut, wie das seine Karriere sozusagen zerstört hat. Ich meine, Daum hatte danach noch eine respektable Karriere, aber er wäre, es wird ja auch immer gesagt, war kurz davor, Nationaltrainer zu werden zu der Zeit.
Ja, das stimmt. Und wer weiß, wo das Ganze noch geendet hätte. Ja.
Genau, und danach war es dann halt auch nur noch Kölle und Türkei, soweit ich weiß.
Das und ist halt auch nicht noch mal kurz Frankfurt und so, ja. Aber
ja, genau. Also das kann schon richtig übel eine Karriere beeinflussen und gerade jemand wie Anfang, der gerade dabei war, sich zu etablieren mit guter Arbeit, ist es natürlich ultra schade für ihn, aber gleichzeitig auch ultra dumm.
Ja.
Also was reitet einen? Ich meine, das ist ja noch nicht mal. Also wie gesagt, es gibt ja auch Leute wie Kimmich, die dann halt sagen, so ja, ich bin auch ungeimpft, wenn es halt dann rauskommt, kann man finden, wie man will, aber okay, wenigstens ist er ehrlich, aber wirklich dieses, diese kriminelle Energie dann zu investieren und dann tatsächlich das zu fälschen, wenn sich's dann bewahrheitet und danach sieht es ja aber einfach aus im Moment, finde ich schon... Ja. Echt, grenzwertig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in den nächsten 5 Jahren noch irgendwo einen Fuß in die Tür bekommt.
Nee.
Und wenn dann vielleicht irgendwann mal wieder, dann auch aber dann erstmal wieder in Liga 3 oder 4.
Ja, also ich glaube auch, dass wenn der jetzt, wenn sich das alles bewahrheitet, dass er auch erstmal so bald keinen Job mehr hat, wenn überhaupt nochmal. Also Karriere könnte vielleicht durch sowas auch zu Ende sein, ja.
Das
aber
Ding,
ist natürlich auch ein immenser Schaden, der jetzt bei Werder da entstanden ist. Ich meine, die haben ja eine 6-stellige Ablösesumme im Sommer bezahlt an Darmstadt. Und natürlich Unruhe jetzt noch obendrauf, Image-Schaden, Trainersuche geht jetzt auch wieder von vorne los. Das kann der Verein ja im Moment eigentlich gar nicht gebrauchen.
Ich glaube, bei so einer Sache ist man als Verein dann aber auch rechtlich abgesichert, weil das ist dann ja einfach auch Vertragsbruch von Seiten Anfangs. Also da gibt es ja bestimmt, wenn man halt irgendwie lügt. Aber trotzdem, du hast auf jeden Fall recht. Aber was ich noch sagen wollte, ich glaube, wenn Leuten vergeben wird, dann auch gerne Akteuren, die sich so, die aus dem Fußballkosmos kommen. Weil siehe Uli Hoeneß oder Kater Ruel oder so. Irgendwann, Deutschland hat eine Schwäche irgendwie.
Für Fußballer.
Und, Trainer. Oder Funktionäre, weil haben schon viele Leute Scheiße gebaut in dem Metier und doch wurde ihnen am Ende irgendwie vergeben. Aber ja, da muss man einfach mal schauen. Dem Verein tut's nicht gut, gerade weil ja auch, ja, eigentlich der ganze Club nie zur Ruhe kommen konnte seit Sommer. Und es ging ja auch die ganze Zeit hin und her, damals mit Baumann noch, bleibt er nicht. Und dann mit den Transfers, ja, die nicht wirklich losgehen sollten. Und dann kleines Hoch, dann aber auch wieder ein Tief. Also Werder Bremen auf jeden Fall durchgeschüttelt diese Saison, emotional, ja, und auch sportlich. Und
das, ja, stimmt.
Einfach richtig, richtig ärgerlich, auch für so einen Verein, ne?
Ja, total. Und Stichwort Trainersuche, da gibt's ja jetzt schon Namen, die da wieder in den Ring geworfen werden. Ein Bekannter, ein alter, Ole Werner, steht schon wieder ganz oben, habe ich gelesen, auf der Liste. Aber auch Daniel Thune oder Daniel Farke sind angeblich Kandidaten. Farke ja zuletzt in England bei Norwich City gewesen. Ja, mal schauen, wer es am Ende wird.
Thune, ey. Das wäre auch Volksverrat.
Ja, gut.
An den HSVern, aber gut, ja. Ole Werner natürlich, wer weiß, ob er jetzt schon wieder Bock hat. Und vor allem, ja, ob er Bock auf Werder hat.
Gesagt, in einem Interview hat er gesagt, er hat wieder Bock und ist bereit für einen neuen Job und so weiter. Sehe ich eigentlich auch, diese Verpflichtung. Ole Werner könnte
auch
passen. Ja.
Ja, stimmt.
Naja.
Am Wochenende gehen wir mal zum Sportlichen,
saß,
ne?
Genau, am Wochenende saß noch keiner der Akteure auf dem auf der Bank, sondern ein Mann mit einem Balkan klingenden Namen, den Namen habe ich gerade nicht parat. auf jeden Fall wurde er von noch Fußball gespielt.
Ich auch nicht. Ich springe lieber zur Seite, ich habe den Namen auch gar nicht parat. Aber wenigstens können wir den Co-Trainer sagen, Christian Brandt.
Ja, genau, Christian Brandt, den kennst du ja noch aus Rostocker Zeiten.
Ja, ganz düstere Zeiten.
Ja, als Cheftrainer damals.
Ja, das war nicht gut.
Naja, aber es gab ein Unentschieden gegen Schalke im Topspiel, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Um 20:30 am Samstag, das Topspiel des Spieltags, Werder-Schalke, ist natürlich attraktiv, klingt noch nach Champions League von vor 10 Jahren oder auch vielleicht vor 10 Jahren kommt ungefähr hin. Ja, das Spiel, wie hast du es gesehen? Es ging ja los, ganz frech, Simon Terodde, frecher Lupfer aus spitzem Winkel, ja. Da dachte man schon, Ist es endlich soweit? Trifft er jetzt? Macht er sein Rekordtor? Aber nein, ging noch knapp am Tor vorbei. Aber frech.
Ja, das wäre ein Träumchen gewesen, wenn das reingegangen wäre. Und ja, die erste Halbzeit, glaube ich, verdient unentschieden. Beide Teams wenig Chancen, aber schon ein paar dabei. Marvin Ducksch auch zweimal dort zur Stelle gewesen. Aber ja, großer Kampf, aber jetzt so auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, wie es vielleicht vor 10 Jahren war. Aber man hat auch jetzt nicht gemerkt, dass Werder durch diese ganzen Struggles da um den Platz herum jetzt super von der Rolle war. Also sie haben trotzdem noch einen guten Job gemacht. Gab ja auch ein paar Änderungen in der Aufstellung. Christian Groß hat zum Beispiel wieder gespielt, hat seine Sache ganz in Ordnung gemacht, hatte sogar noch eine ganz gute Chance und Werder so gespielt wie immer, besonders stark Ömer Toprak, der hat da zweimal echt gut geklärt vor Simon Terodde, den muss man, glaube ich, herausheben, aber sonst bei beiden Mannschaften, glaube ich, eine Durchschnittsleistung in der ersten Halbzeit, oder?
Ja, wenn ich vorne noch herausheben könnte bei Werder, war Schmid wieder, weil vorne immer wieder Akzente gesetzt. Wenn was ging, dann oft über ihn, hatte ich das Gefühl. Generell relativ wenige Torchancen, hast du ja auch gerade gesagt.
Eine gute, ne, wo Paisson auf der Linie, die ist mir eingefallen.
Genau, das war auch gut rausgespielt. Das war auch so eine Mischung aus Zufall und guter Kombination. Da war auch wieder Schmid dabei, hat Ducksch per Lupfer in Szene gesetzt und der wollte dann Füllkrug anspielen, aber auf dem Weg dahin, ging dabei so ein bisschen verloren, ging auch am Torwart vorbei, an Füllkrug auch und Paulsson konnte dann noch von der Linie den Ball eben klären, ja. Da wurde es ein bisschen brenzlig, aber ansonsten, ja, war das relativ mager Kost jetzt von ganz, ganz klaren, dicken Torchancen, ja.
Ja, aber es wurde so ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, besonders weil Schalke offensiv gewechselt hat. Rodrigo Salazar kam vor Viktor Paulsson. Und der hat so ein bisschen Schwung in die Kiste gebracht, fand ich. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber
ja,
war, glaube ich, ein ganz belebendes Element im Schalker Spiel.
Ja, Er war ja auch unmittelbar an dem Tor dann beteiligt, zur 1-0-Führung, 82. Minute, da hat nämlich Salazar abgezogen und Pavlenka im Tor wieder, der hatte Probleme mit dem Ball, wehrte nach vorne ab, der war aber auch, war stark geschossen, also war viel Wucht dahinter, war glaube ich nicht so einfach zu halten und dann stand dann eben doch Simon Terodde vor Pavlenka und staubte per Kopf ab und da war es endlich, sein Rekordtor, 154 Tore jetzt.
Ja, Wahnsinn. Weißt du, ob Dieter Schatzschneider im Stadion war? Ist ja nicht so weit weg von Hannover.
ja, stimmt. Als Maskottchen, hätte er ja eigentlich wieder dabei sitzen müssen, haben wir ja letztes Mal besprochen. Das ist nicht überliefert, zumindest bei mir nicht, ob er da war, aber er hat ihn jetzt auf jeden Fall überholt.
Ja. Gott sei Dank ist der Bann endlich mal gebrochen. Es war ja echt 5 Spiele ohne Tor. Richtige Flaude bei ihm, aber ja, klassisch natürlich, typisches Terodde-Tor, Abstauber, einfach gerochen, wo der Ball abprallt und dann schön mit der Rübe das Ding reingescheitelt. Gutes Ding und 82. Minute auch zu einem richtig guten Zeitpunkt. Ich glaube, da haben die Schalker auch gedacht, perfekt, können wir das dann in Ruhe runterspielen. Aber Werder hat nicht aufgesteckt und weiter gekämpft, sind dann noch ein paar Mal mit hohen Bällen in den Strafraum gekommen, so auch in der 95. Minute. Ja, und dann kam es zu wohl,
schon wieder Aufregung. Ja,
der wohl strittigsten Aktion des ganzen Spiels. Es war so, dass Roger Assalé dort den Ball bekam aus der Luft, der tippte er sich ihn dann vor Richtung dem Kasten von Freisel und neben ihm stand der eingewechselte Henning Matriziani von Schalke, der Mann mit der auffälligen Frisur und Assalé fiel, Matriziani stand daneben, aber einen wirklichen Kontakt habe ich nicht gesehen, vor allem weil Assalé auch noch 2 Schritte weiter lief, bevor er fiel, Tobi Stieler hat nach Videobeweis. Das muss man mal sich.
Ja. Genau, es lief ja sogar zunächst noch weiter und dann schaltete sich der VAR ein. Stieler hat sich das Ganze nochmal angeschaut und hatte ja auch die TV-Bilder, die wir alle auch gesehen haben, vorliegen und pfeift dann 11 Meter. Also das soll mir mal einer erklären, was er da gesehen hat. Also das reicht mir einfach nicht für einen Elfmeter. Also selbst wenn eine Berührung da ist, in der Zusammenfassung wird es ja, oder kann man raushören, minimale Berührung scheint da gewesen zu sein, auch wenn es nicht unbedingt sichtbar ist, okay. Aber dann ist es für mich kein Elfmeter.
Vor allem, wir reden ja auch wieder über diese klare Fehlentscheidung, die laut Regelwerk ja vorliegen muss.
Ja, genau. Also,
und das da ist es auch für mich nicht gewesen.
Da ist wieder dieses menschliche Ermessen des VAR falsch angewendet. Das ist natürlich keine Fehlentscheidung, wenn er da weiterlaufen lässt. Da bringst du es auf den Punkt. Ja.
Also
und zu Recht hat sich natürlich auch komplett Schalke darüber aufgeregt. Rufen Schröder und Gramotzes, zumindest Schröder schäumt ja regelrecht vor dem Mikrofon hinterher. Kann man alles nachvollziehen, weil da natürlich dann die 3 Punkte ihnen dann nochmal genommen wurden, den Schalkern, die sie ja so gut hätten gebrauchen können. Denn, das wollen wir hier der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, den Elfer in der 9. Minute der Nachspielzeit, also das Ganze hat dann auch nochmal ein paar Minuten gedauert, den hat dann Niklas Füllkrug reingemacht zum 1-1 und dann ging das Ganze doch noch unentschieden aus.
Ja, Schalke jetzt so ein bisschen auf dem Abwärtstrend. 2 Spiele verloren, 1 unentschieden von den letzten 3. Das ist nicht so geil, glaube ich, für die Blau-Weißen, weil hätte man da auch nur 1 gewonnen, dann wäre man auch direkt wieder oben drin, vielleicht auf dem 1. oder 2. Platz. Aber so, sieht's nicht mehr so gut aus. Nur noch Platz 7, Werder auf Platz 9, auch nicht so klasse. Aber auf jeden Fall für beide Teams ziemlich unbefriedigend. Weißt du übrigens, eine Sache, die ist mir vorhin erst aufgefallen, wer bei Schalke auf der Bank sitzt, eine alte, Pauli und Major League Soccer Legend.
Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Sag mal, wer das ist.
Mark Czartkowski.
Das habe ich mitbekommen, dass der zu Schalke gewechselt ist.
Das hatte ich irgendwie gar nicht geahnt. Hat er irgendwie schon Einsätze gehabt? Weißt du Bescheid?
Ich glaube nicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen auf dem Spielfeld. Wenn, dann dürften seine Einsatzzeiten sehr, sehr überschaubar sein. Aber ich meine auch nicht, nee.
Ja, ich schaue hier gerade. Nee, hat er nicht. Also 7 mögliche Spiele, kein Einsatz. Geil, aber den würde ich gerne mal wiedersehen. Habe ich immer noch Flashbacks von seiner St. Pauli-Zeit. Da war er sehr gut.
Ja, das stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, interessant auf jeden Fall. Und was ich auch interessant finde, also du sagtest es gerade, Schalke auf 7, Bremen auf 9. Auch der dritte große Verein, wenn man das so plakativ mal wieder ausdrücken möchte,
der keine HSV, kleinen mehr.
Der stolpert ja auch so ein bisschen, beziehungsweise geht nicht ganz so dominant durch die Saison, wie man es vielleicht dachte. Ist natürlich auch viel Konkurrenz, aber interessant, dass jetzt die drei Favoriten alle so im Mittelfeld noch immer sich befinden, nach 14 Spielen.
Aber der HSV ist jetzt vorbeigestolpert an den beiden.
Das stimmt.
Ist nämlich auch eine Sache. Die Hamburger Teams, wir müssen drüber reden, weil beide hatten furiose Spiele. Können ja mal beim HSV anfangen. Ich habe, ich glaube, ja, gestern Abend, glaube ich, liebe Grüße, NDR 90,3, jedem, der in Hamburg wohnt, empfehle ich diesen Sender. Abends Sportplatz Hamburg, Tim Walter war zu Gast und er hat so ein bisschen Einblicke in seine Training-Secrets gegeben. Ich glaube, die erste Frage war, wie hat er Sonny Kittel wieder hinbekommen als, ja, lustlosen Chancentod zu einem der besten Spieler der zweiten Liga aktuell. Ich glaube, das kann man nicht negieren. Und da meinte er einfach, reden, reden, reden und Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Also ich glaube, Walter ist wirklich einer, der, ja, meinte er auch, der sich echt noch hinsetzt, auch nach dem Training abseits des Platzes und ja, mit seinen Schützlingen darüber spricht, was gut läuft und auch was schlecht läuft. Er meinte auch, Kritik muss man bei ihm abkönnen, aber genauso wird man dann halt auch gelobt und nach der Leistung gestern, vorgestern, ja, wurden, glaube ich, alle aus seinem Team gelobt, wenn denn der HSV hat ein richtig gutes Spiel gemacht. 4-1 gewonnen gegen Regensburg, die ja, ja durchaus ein respektabler Gast waren im Vorhinein auf dem Papier. Denn ja, dank ihres furiosen Starts in die Saison stehen sie immer noch ziemlich weit oben in der Tabelle. Und ich muss auch sagen, die Regensburger haben gut mitgehalten über Strecken des Spiels, aber am Ende hat sich dann doch die individuelle Klasse des HSVs durchgesetzt bei den Toren, sodass es am Ende 4-1 stand.
Ja.
So sehr auf den Spielverlauf müssen wir, glaube ich, gar nicht eingehen, aber Ausrufezeichen, ne? Und HSV, also es sah auch richtig ansehnlich aus über Strecken.
Ja, total. Absolut, und das ja, unterscheidet den HSV in diesem Spiel von dem HSV aus den vorangegangenen Spielen in dieser Saison. Sie haben den Deckel im richtigen Moment zugemacht. Bisher, also aus meiner Sicht, der stärkste Auftritt in dieser Saison vom HSV, weil sie sich dieses Mal halt nicht behindert haben und wie gesagt im richtigen Moment nachgelegt haben. Besonders hervorheben könnte man Ali Du, der hat wieder gestartet, hat mir gut gefallen,
muss
hat
man, auch ein Tor gemacht.
Ja. Und ja, auch Suhonen hat ja auch sein erstes Tor gemacht für den HSV am Ende noch, 87. Minute. Auch sehenswert, reingeschlenzt. Ja, also jeder HSV-Fan, jedem HSV-Fan dürfte das Herz aufgegangen sein bei diesem Spiel.
Ich muss sagen, dass ich jetzt das erste Mal, also in der Zweitliga-Zeit vom HSV, so dieses Gefühl habe, ich habe es hier sogar geschrieben, mit was für einer Elf spielt denn der HSV schon wieder? Weil, ja, wie gesagt, ja, wenn man jetzt nicht irgendwie super HSV-Fan ist, dann kennt man einfach nicht so viele. Aber es ist das erste Mal, dass der HSV jetzt aufhört, auf irgendwelche Namen zu setzen, die halt nur spielen, weil sie einen bestimmten Namen haben und nicht, weil sie Leistung bringen vielleicht. Sondern ich glaube, Walter stellt halt wirklich auf irgendwie nach Chemie und Trainingsleistung. Und du hast halt eine Abwehr dann mit Vuskovic und Muheim, die, glaube ich, genau, wahrscheinlich außerhalb Hamburg nicht so viele Leute kennen, und dann Ali Du, ein junges Talent, 20 Jahre alt, ja, schmeißt er halt einfach rein für 90 Minuten und die zahlen es ihm zurück. Und ich glaube, diese Spieler, die auch noch so diese persönliche Bindung zum HSV haben und auch dieses ganze, ja, schwarz-weiß-blaue DNA-Ding in sich tragen, sind nochmal irgendwie speziell motiviert, und die haben auch eine, ja, so eine weniger Druck einfach, weil die sind auch in der Zeit groß geworden, als der HSV gestruggelt hat. Guck dir Ali Du an. Seit 10 Jahren ist es ja auch irgendwie so ein bisschen holperig beim HSV. Und ich glaube, dass die auch gar nicht so dieses haben mit, ja, hier, ich spiele für den großen HSV, bla bla bla. Bei uns muss man aufsteigen jedes Jahr. Und ich finde das gut, dass die Mannschaft also jetzt auch irgendwie scheinbar sich so gefunden hat, wie sie jetzt immer spielt. Kittel mit einer überragenden Rolle, aber auch Meffert und Reis auf der Doppel-6 richtig gut. Reis ja sogar auch mit einem Tor.
Ja.
Und ja, Glatzel, auch
sehr schönes bisschen, Tor eigentlich.
Genau, ein bisschen unglücklich. Aber ich muss sagen, der HSV, das erste Mal seit 15 Jahren mir doch sympathisch. Zumindest die Leute, die dort auf dem Platz stehen.
Ja, also ja, wenn du zum Beispiel in den sozialen Medien auch mal guckst, in den Kommentarspalten unter ja, Sachen, unter Spielberichten, zum Beispiel beim Kicker oder so, da findest du auch die HSV-Fans, die sagen, so, das ist der Weg, das muss der Weg sein mit den Jungen. Und selbst, wie gesagt, wenn der Erfolg sich nicht einstellt, das ist einfach der Weg, der jetzt gegangen werden muss. Und ja, stimme ich dir zu, bei den Spielern, interessante junge Mischung da auf dem Platz. Und ja, um vielleicht nochmal kurz auch doch auf diesen Knackpunkt im Spiel, finde ich, einzugehen. Es gab ja nach diesem Reistor den Ausgleich direkt, 100 Sekunden oder sowas später, also nicht ganz 2 Minuten später. Und kurz danach hat man sich aber nicht, ist nicht in sich so zusammengefallen, wie man das auch in dieser Saison gesehen hat.
Obwohl und, Regensburg weiter Druck gemacht hat, ne? muss man
ja,
sagen.
Genau. Ja, genau. Und man hat sogar schön kombiniert, da gab es noch ein Abseitstor, was wirklich bildschön herausgespielt war. Aber Jatta war es, glaube ich, der im Abseits stand. Nee, Kittel stand im Abseits. Jatta hätte getroffen, so rum war es. Und ja, daran sah man einfach irgendwie die Einstellung, die hat diesmal gestimmt. Und vielleicht kriegen sie es ja hin, das zu konservieren in die nächsten Spiele.
Respekt nach Stelling auf jeden Fall an dieser Stelle. Wo wir dieses Wochenende keinen Respekt hinschicken können oder an diesem Montag, ist ans Millerntor.
Ja.
Der andere Hamburger Verein, da müssen wir auch drüber reden, denn da gab es die erste richtig deftige Saisonniederlage in Darmstadt bei den Lilien. Lilien. Wirken im Moment echt wie absolut von der Rolle. St. Pauli 4:0 auf den Sack bekommen. Und ja, das Ergebnis stand schon nach 41 Minuten auf der Anzeigetafel. Aber ja, da ist echt die Darmstadt-Lok angerollt in den Bahnhof Böllenfalltor. Und ja, das St. Pauli-Team konnte nur vom Abstellgleis zugucken. Also was für eine Leistung schon wieder, ne, von Darmstadt.
Ja, das stimmt. Also ganz desolate erste Halbzeit von St. Pauli auch. Es war auch eine Mischung ein bisschen aus Pech. Also und Schwäche von St. Pauli, zum Beispiel beim zweiten Tor von Braden Manu, da war die Frage, stand er im Abseits, tat er dann nicht, das wurde ja auch noch ein bisschen länger geprüft. Ja. Tietz hat sich da sehr rustikal durchgesetzt gegen Medic, weiß ich nicht, ob man das abpfeifen kann, kann man auch laufen lassen, aber das sind so 50-50 Entscheidungen oder Situationen, wo man aus St. Pauli-Sicht da zumindest auch Pech hatte. Dann das 4:0, da war es natürlich schon entschieden. Aber auch da kann der Torwart nur nach vorne abwehren. Der Ball kommt noch per Aufsetzer von Kempe rein und er muss doch eigentlich damit rechnen, dass vor ihm noch ein Gegenspieler an den Ball kommen kann. Und Pfeiffer hat dann auch abgestaubt und dann seinen Doppelpack geschnürt. Also da kam eins zum anderen. Anderes ging aber auch einfach zu einfach, zum Beispiel beim 3:0, da hat Luca Pfeiffer sein erstes Tor gemacht, hat nach einem Holland-Einwurf getroffen, 2 Kopfballverlängerungen haben ausgereicht und schon wieder war der Ball drin. Da sah St. Pauli echt aus wie eine Schuljungenmannschaft, es geht einfach viel zu leicht.
Ja, und auch die Offensive hat irgendwie in dem Spiel nicht so richtig funktioniert. Es gab 2 Abschlüsse von Hartl und Kire in der ersten Halbzeit, die so halbwegs Richtung Tor gingen. Aber Burgstaller, bis auf die Chance direkt, glaube ich, innerhalb der ersten 5 Minuten, total blass. Und er meinte das auch nach dem Spiel, war halt einfach eine scheiß Leistung. Nun muss man sagen, St. Pauli hatte ja auch dieses ausgefallene Spiel vor der Länderspielpause gegen Sandhausen. Das konnte ja nicht stattfinden. Von daher 3 Wochen ohne Spielpraxis ist vielleicht ein Fakt, wo man ansetzen kann. Bei der Erklärung, genau. Also ich würde nicht sagen, dass man, dass man einen Bruch gesehen hat in dem Spiel. Klar, die Mannschaft war einfach irgendwie nicht wirklich bei der Rolle und dann kommt halt so ein Team wie Darmstadt 98, die für mich aktuell das formstärkste Team der Liga sind und die nutzen das natürlich eiskalt aus. Aber trotzdem denke ich, dass das jetzt beim nächsten Spiel auch schon wieder ganz anders aussehen kann und St. Pauli dann wieder drin ist. Aber wer weiß, ich meine, letztes Jahr war es genau umgekehrt, da hat St. Pauli dann kurz vor Weihnachten das erste Mal gewonnen und dann ging es bergauf, wer weiß, vielleicht ist es jetzt so bei der ersten saftigen Klatsche, dass es jetzt nach unten geht, wollen wir natürlich nicht hoffen, aber who knows.
Ja, das haben wir ja auch schon mal besprochen, St. Pauli irgendwie das Team der 2 Gesichter in einer Saison häufig, Also schauen wir mal, wie es in der Rückrunde aussieht. Aber zu Darmstadt. Darmstadt natürlich bärenstark unterwegs. 35 Tore, die beste Offensive der Liga. Patrick Pfeiffer und auch Philipp Tietz, beide mit 11 Toren.
Du meinst, Luca Pfeiffer, Patricks Brother from another mother.
Ja,
aber natürlich. Patrick auch Patrick geiles Pfeiffer. Spiel gemacht. Ja.
Ja, der hat nämlich den Ball geschlagen zum 1:0 von
auf Tietz. Ne?
Ja. Genau.
Ja, echt 11 Tore beide. Was für ein Duo.
Ja, also wirklich ja, das beste Sturmduo der Liga.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann niemand was dagegen sagen.
Ja.
Gut. Ja, Darmstadt generell. Du hast es gecallt. Du hast es gesehen vor der Saison, ja, dass sie.
Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr vielleicht wirklich bis zum Ende da oben, ob sie da bleiben können, so lange. Ja.
Es wäre im Thorsten Lieberknecht, der so zu gönnen.
Ja.
Der alte Felse. Damals schon mit Braunschweig, jetzt vielleicht mit Darmstadt. Ja, krass. Der schaufelt auch echt an seinem Vermächtnis. Nicht schlecht.
Ja.
Finde ich cool. Der war übrigens sehr gut gelaunt im Interview vor dem Spiel. Das ist mir aufgefallen.
Er wusste es schon.
Sehr viel in die Kamera gelächelt. Ja, wahrscheinlich.
Er ist auch, ich finde ihn sehr sympathisch. Er ist ein richtig lieber Kerl, finde ich.
Ja, auf jeden, ja. Ich mochte ihn auch schon immer gerne, ja.
Ja, genau. Gut, es hilft ja nichts. Wir müssen auch in die dritte Liga schauen. Da gab es zwei Spiele, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten. Und das waren aber immerhin auch sehr kurzweilige Spiele. Fangen wir mal an mit Mannheim-Osnabrück. Am Sonntag hat das Ganze stattgefunden. Und ein richtiges Topspiel. Auf dem Papier Mannheim-Osnabrück hört sich nach gutem Fußball eigentlich an für Drittliga-Verhältnisse. Und das haben die ZuschauerInnen dann auch bekommen. 3:3 ist das Ganze ausgegangen. Ein offenes Spiel von Beginn an eigentlich, mit Chancen auf beiden Seiten. Vielleicht optisch leichtes Übergewicht für den Waldhof. Aber in Führung gegangen ist trotzdem Osnabrück durch Kunze in der 29. Minute.
Ja, da habe ich übrigens auch gedacht, als ich das vorhin eben gesehen habe, sag mal, Kunze, was ist da jetzt irgendwie noch verliehen worden von Bielefeld? Aber it's the evil twin. Die sind Zwillinge, Lukas und Fabian Kunze, der eine bei Bielefeld, der andere bei Osnabrück. War ich kurz verwirrt, weil die wirklich komplett gleich aussehen auch. Aber können beide gut kicken und Lukas hat für die Violetten ein wunderbares Tor geschossen, vom Strafraum, von der rechten Strafraumkante richtig schön ins linke Eck. Aaron Opoku, sein Teamkollege, konnte auch nur noch die Hände über dem Kopf zusammenklatschen, weil das war echt ein wunderbares Tor und das Ganze ist auch in so einer kleinen Drangphase der Osnabrücker passiert. Vorher schon eine gute Chance auch vom Saftmann himself, von Aaron Opoku, aber dann Lukas Kunze in der 29. Minute mit dem verdienten 1:0. Und ja, dann so ein bisschen aus dem Nichts fast das 1:1 durch Martinovic, der auch noch zum Helden auf Mannheimer Seite des Tages wurde.
Ja, der wurde richtig super in Szene gesetzt von Bojamba. In die Gasse gespielt und dann konnte Martinovic da fast frei zulaufen auf das Osnabrücker Gehäuse, hat dann sich nicht lang bitten lassen, zum 1:1 vollendet, allerdings stark abseitsverdächtig.
Ja, die ganze das habe ich nämlich auch gedacht, der Reporter beim Regentersport meinte so, ja, man sieht hier ganz klar gar keinen Abseits, aber ich hätte eigentlich eher gesagt, man sieht klar Abseits, also
ja.
Fand also ich schwierig. Also es ist
eine Perspektive, die Entscheidung. Ja, genau, es ist Perspektive, aber es ist in keiner Kamerasperspektive so richtig zu klären. Und deshalb ist es einfach durchgewunken worden. Was soll man noch anderes machen? Im Zweifel für den Angeklagten, dachten sich alle Beteiligten. Ja. Und das Ganze hat dann gezählt.
Machst du nisch, ne? Steckst nicht drin.
Ja, das stimmt. Ja, dann ging es ja auch nochmal zur Sache. 43. Minute, da würde mich deine Meinung mal interessieren. Ich sage, dumme Aktion von Kühn, vom Osnabrücker Schlussmann, weil er den Schuss nicht festhalten konnte. Hat den Ball nach vorne fallen lassen und dann kam wieder Bojamba und Kühn fault ihn einfach. Also rennt in ihn rein und ja, das kann man auf jeden Fall geben.
Ja, da denke ich auch, gibt es keine zwei Meinungen. Also das ist einfach ein Elfmeter, wie halt häufig passiert, wenn der Torwart ein bisschen verwirrt ist. Und ja, unglücklich von Kühn, der auch noch später einmal das fast kopiert hat, diese Aktion. Aber denke ich, kann man geben. Die Osnabrücker Fans sind zwar ausgerastet da hinterm Tor, aber das hat Martinovic nicht gestört. Ganz locker in die Mitte reingehauen, das Ding. Und dann stand 2-1. Aber zu dem Zeitpunkt dann auch verdient, fand ich, weil der Waldhof da vor heimischer Kulisse auch ordentlich Alarm gemacht hat und auch echt dann ein paar gute Chancen rausgespielt hat.
Ja, und bei Kühn, das ist jetzt auf jeden Fall nicht das erste Mal und das zweite Mal gewesen, dass er das gemacht hat, dass er solche Fehler dieser Art macht. Ich habe es gesehen, im DFB-Pokal war es, glaube ich, da hatte er schon mal so einen Aussetzer gegen Freiburg, als es da einen Gegentreffer gab. Da ist er rausgekommen, unnötigerweise so Richtung Eckfahne gelaufen, hat er den Ball vertändelt und dann ist das ist der Ball in sein leeres Tor eingeschlagen. Aber ja, irgendwie Strafraumbeherrschung, also ein paar Defizite hat er da. Ja,
eigentlich ein guter Mann, also auf der Linie und auch generell im Spiel, also hat mir auch schon häufig gut gefallen. Aber du hast recht, Saison häuft es sich so ein bisschen, seine Unsicherheiten. Aber gut, kriegt er vielleicht wieder in den Griff. Und vor allem, wenn er so eine gute Offensive hat, ist das vielleicht häufig auch nicht spielentscheidend. In dem Spiel aber schon. Trotzdem kamen die Osnabrücker nochmal zurück. In der 65. Minute Ecke, Aaron Opoku, Kopfball, Sima Kala, wie auch schon 2 Wochen zuvor. Die verstehen sich richtig gut. Und ja, Sima Kala mit seinem 4. Tor kommt langsam auch ein bisschen ins Rollen. Und finde ich, sieht gut aus da vorne drin. Sehr quirlig. Kopfballstark, wie man dort gesehen hat, und glaube ich, ein echter Gewinn für die Osnabrücker dort im Sommer.
Ja, das stimmt. Auch da vielleicht ein bisschen Drangphase noch vorher auf Seiten der Waldhöfer gewesen, weil
Kowski
hatte noch eine fette Chance zum 3-1 eigentlich. Danach passierte dann eben auch noch die Aktion von Kühn, die zweite Aktion, als er Sima Kala, Schnatterer, der hat Sima Kala zu Fall gebracht auch noch. Da gab es keinen Elfmeter, was aber meiner Meinung nach einer war, genau.
Stimmt,
und,
das war aber also vorher noch, ne?
Ja. Rennt ihn von hinten um, genau, das war vorher. Ja. Da blieb der Pfiff aus und da habe ich mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich auch.
Und das sah auch Kunze übrigens so, der da heftig sich beschwerte, so dass er gelb gesehen hat.
Das fand ich auch deutlich. Also da war auch wieder die Kameraperspektive, die ist halt, es gibt halt nicht so viele Kameras dort in der dritten Liga und die war so ein bisschen von hinten. Also man konnte auch jetzt nicht ganz sehen, wo die Berührung war, aber ich hätte auch gesagt, eher 11 Meter als nicht. Aber ja, gut. Was willst du machen? Wurde nicht gegeben auf der anderen Seite.
Aber ist auch viele strittige Entscheidungen hier in diesem Spiel.
Da war, es war wenigstens Feuer drin. Es war ein richtiges Topspiel. Ja. Das fand ich, das war richtig gut. Und die, Krönung, die Krönung kommt erst später. Jetzt kommt erstmal der zweite Elfmeter.
Ja.
Fast eine ähnliche Situation. Gilian Jurcha, Viertligastar, damals für Saarbrücken gewesen, in der DFB-Pokalsaison, wo sie so weit kamen. Auch vor Kühn, was erzähl ich hier schon wieder?
Vorbei.
Vorbeigelaufen,
vor Kühn, genau. Fast eigentlich an ihm vorbei, hatte die Chance da aufs 3-2 und dann kam wieder Kühn, hat ihn gefoult, kam auch zu spät einfach. Und auch der zweite Elfer, den er verschuldete, zu Recht. Er erwischt ihn klar von der Seite, die Kameraperspektive, da konnte man es klarer sehen, wie er fällt, auch zu Recht. Und dieses Mal verwandelte wieder Martinovic nur in die andere Ecke und feierte danach übrigens mit diesem ikonischen Messi-Jubel, wo er sein Trikot der Kurve präsentierte.
Ja, gesundes Selbstbewusstsein auf jeden Fall.
Ja.
Aber okay, im jetzigen Zustand weiß ich gar nicht, wer besser ist aktuell.
Ja, stimmt. Da kann Martinovic vielleicht nicht ganz mithalten, aber gut. Ja.
Jetzt der unrühmliche Höhepunkt.
Genau. Es war noch nicht vorbei, so viel hier auch schon passiert ist, aber es kam noch mehr und das war extrem bitter für Mannheim. 82. Minute, Kapitän Segert schießt den Ball ins eigene Tor nach einer Flanke, will er da dazwischen gehen, sich zwischen Ball und Gegenspieler postieren und klären, nagelt den Ball aber leider genau in den Knick, super bitter. Ich finde auch echt, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, klar, irgendwie auch verdient, also das Ergebnis geht in Ordnung, aber Mannheim bringt sich um den Lohn, den Osnabrück mit 2 Elfern da bereitwillig ausgezahlt hätte, so kann man es vielleicht ausdrücken.
Voll, ja, hast du recht. Aber trotzdem, was für ein geiles Spiel. Also, hat wirklich...
Ja, für uns ist gut.
War eine Wonne, das anzusehen. Ich muss hier einmal kurz intervenieren. Es ist unfassbar, gerade während wir aufnehmen, spielt der SV Meppen gegen Viktoria Köln.
Ja.
78. Minute. Es steht 3-0 für den SV Meppen und der ist damit auf Platz 3. Also,
das ist der Wahnsinn.
Und richtig, richtig nah dran, ne? Ein Punkt hinter Osnabrück. Also, was geht da ab, ey? Was geht da ab in Niedersachsen?
Ja. Wenn es läuft, dann läuft's.
Ja. Sehr, sehr, sehr gut erkannt, ja. Auf den Punkt, auf den Punkt gebracht. Wollte ich nur nochmal sagen, weil das ist nach wie vor auch echt Hammer. Da müssen wir uns echt auch nochmal nächste Woche vielleicht mit beschäftigen.
Ja.
Aber der Wahnsinn.
Gut. Das stimmt. Tankulic mit einem Doppelpack.
Ja. Gehen wir mal zu dem Spiel, was in den letzten 2-3 Jahren eigentlich immer ein Topspiel gewesen wäre, glaube ich, und auch war. 1860 München gegen MSV Duisburg. Dieses Jahr ein richtiges Kellerduell, ne?
Ja, weil ja auch 1860 wieder erwartend eher unten drin spielt.
Ja, Duisburg genauso. Jetzt,
also das ja, ist ja klar, beides. Duisburg
auch.
Also bei Duisburg kannte man es ja schon ein bisschen aus der letzten Saison. Am Ende haben sie sich ja dann doch noch ganz okay aus der Affäre gezogen. Aber von 1860 kannte man das so bisher eigentlich noch nicht, zumindest in jüngerer Vergangenheit. Und aber auch da hat sich ein recht hochklassiges Fußballspiel ergeben. Ich fand dass Duisburg
sah man
überhaupt nicht an.
Ja.
Fanta. man hat ihn nicht angesehen, dass sie so weit unten drin stehen, wie sie drin stehen. Sie sind 18. auch noch immer. 3-2 verloren in München, aber da wäre auch mehr drin gewesen. 10. Minute, Aziz Bouadous, schöner Kopfball. In die Ecke gedrückt, hat sich da gegen Wein durchgesetzt und den Ball schulbuchhaft ins lange Eck gedrückt. 1-0 Führung sogar für Duisburg.
Ja, richtig gut. Dann aber auch nur ein paar Minuten später, sechs Minuten später, um genau zu sein, Zweikampf, Gerbeilis und Lex im Strafraum der Duisburger und ja, blödes Foul, würde ich sagen. Keine zwei Meinungen, 11 Meter für 1860 München, der dann locker von Steinhardt verwandelt wurde. Und dann stand es 1-1 im vollen Grünwalder Stadion, beziehungsweise halbwegs voll, weil in Bayern gelten ja dann ab dieser Woche auch wieder andere Bedingungen. Die Stadien im Süden werden wieder leerer. Aber ja, da bebten auf jeden Fall nochmal die Tribünen. Zu dem Zeitpunkt aber auch verdient, weil 1860 auch gut mitgehalten hat. Gerade Sascha Mölders hatte auch noch eine richtig gute Chance. Da mit seinem linken Fuß hat er den Ball auf die Latte gelupft. Da konnten sie noch nicht jubeln, aber dann halt in der 16. Minute durch den Foulelfmeter von Steinhardt. Ja, unglücklich gepennt dort in der Duisburger Abwehr, aber im Großen und Ganzen verdient. Und man hat so ein bisschen gesehen, dass die Offensive von 1860, die ja nach wie vor ja sehr gut einfach ist, wieder so ein bisschen auf Touren kam. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit noch so ein paar Möglichkeiten gehabt. Aber auch Duisburg musste sich nicht verstecken. Es war eigentlich ein ganz munterer Kick. Und ich denke mal, dass die Zuschauer da zufrieden waren, als es dann in die Halbzeit ging.
Ja, Bouadous hatte ja sogar auch nochmal eine fette Chance, für Duisburg die Führung rauszuschießen. Hat auch nur den Pfosten getroffen. Das war auch ein richtig satter Schuss, den er da aufs Tor bringen konnte. Aber das Tor des Tages, würde ich einfach mal so nennen, hat Sascha Mölders erzielt. 2-1. Jetzt auch noch feiner Techniker geworden, statt nur Goalgetter. Hat da Bouadous und Fälscher ausgedribbelt auf einem Bierdeckel und sie um sie rumgeschlängelt und dann noch vollendet. Das kennt man gar nicht von ihm.
Nee, ja, so manchmal, so, das sah halt in den letzten Jahren immer so wie so ein Zufallsprodukt aus, wenn er sich irgendwo durchgedribbelt hat, das stimmt schon. Aber wirklich, in dem Fall sehr, sehr lehrbuchhaft dort ausgewackelt, seine Gegner und dann auch eiskalt abgeschlossen, unten ins rechte Eck, keine Chance für Leo Weinkauf. Also richtig starkes Ding, Sascha Mölders, hoffentlich jetzt endlich wieder zurück zu alter Stärke, so wie wir ihn kennen und so wie wir ihn lieben. Aber ja, das war natürlich klasse für 1860, so kurz nach der Halbzeit, 9 Minuten nach Wiederanpfiff in Führung zu gehen. Und das hat das Spiel auf jeden Fall auch weiter belebt. Und ähnlich wie schon bei Osnabrück gegen Mannheim kam es auch hier zu einer Kopie, die sogar noch besser war. Also es war ein richtig guter Fake, würde man genauso auf dem Markt in Südeuropa im Urlaub kaufen. Wieder Gebeilis und Lex beteiligt und fast die gleiche Aktion. Lex schiebt sich da vor den Ball und der Verteidiger vom MSV reißt ihn ungestüm um.
Ja.
Wieder ein Elfmeter. Also
Das tut einem, finde ich, schon wieder leid. Ja, das tut einem leid, vor allem, weil Gemba Lees, glaube ich, auf Außen ausgeholfen hat, auf der Außenverteidigerposition, ist ja sonst Innenverteidiger und das war einfach nicht sein Tag. Also kommt da zweimal deutlich zu spät, kann man auch in den TV-Bildern so sehen. Und Lex an allen Toren beteiligt, ob als Vorlagengeber wie beim 3:2 später oder hier schon wieder als Gefaulter. Das ist einfach ein starkes Spiel.
Ja, wobei halt bei dem Foul ja leider kein Tor folgte für die 60er.
Ja, denn du hast völlig recht.
Steinhardt, dieses Mal haben Nerven geflattert. Leo Weinkauf war auf der Hut und hat das Ding gehalten. Richtig, richtig gut. Weinkauf ja auch die letzten Jahre für mich einer der besten und konstantesten Torhüter der dritten Liga. Dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, aber gerade in diesen schlechten Phasen von Duisburg war er eigentlich immer noch einer, der den Kasten so halbwegs sauber gehalten hat und einer, der halt weiter konstant seine Leistung gebracht hat. Und auch hier, super gehalten. Und das Ganze hat, glaube ich, das Spiel so ein bisschen belebt, der Duisburger, denn jetzt muss ich einmal kurz einhaken. Weißt du, wer der Vogel des Jahres ist? Wer zum Vogel des Jahres gewählt wurde?
Der Sperling, keine Ahnung.
Nee, es war der Wiedehopf. Aber ich habe für den Torhahn gestimmt.
Ah, ja.
Weil der Torhahn dieses Jahr einfach in bestechender Form für MSV Duisburg, Torhahn Ademi in der 68. Minute, mit dem 2:2. Was für ein Schuss. Ich würde sagen, technisch mindestens genauso anspruchsvoll wie das Tor von Sascha Mölders, oder?
Ja, das stimmt. Dropkick aus der Luft und dann genau ins lange Eck, in den Knick, so schön gemacht. Auf jeden Fall. Kann man mit der Zunge schnalzen.
Dropkick mit der Innenseite irgendwie so reingecurlt. Also das sah richtig, richtig gut aus. Orhan Ademi, der geht ab dieses Jahr. Schade, dass Duisburg so schlecht ist. Aber der auf jeden Fall spielt sich, glaube ich, auch gerade noch mal in den Fokus für andere Drittligisten, vielleicht mit besseren Ambitionen, vielleicht sogar Zweitligisten. Who knows? Aber ja, leider hat das auch nicht wirklich viel gebracht für die Duisburger, denn ein paar Minuten später, 5 Minuten, um genau zu sein, war es Bär, der den Schlussstrich unter dieser furiosen Partie setzte.
Ja, absolut. 3:2. Dieses Mal aber hier Vorlage Lex. Eben hast du natürlich völlig richtig mich korrigiert. Steinhardt hatte den Elfmeter verschossen gegen Weinkauf. Übrigens ja Wein und Weinkauf gespielt. Fehlt noch Weinziel auf der Bank. Dann haben wir das.
Da sind alle besoffen. Ja.
Ja. Ja. Ja. Naja.
Seufahrt fehlt noch. Ja.
Ja, stimmt.
Hör mal lieber auf damit.
Ja, man könnte vielleicht eine ganze Elf inklusive Trainer da zusammenstellen.
Ja, stimmt. Ja.
Naja, gut, aber 1860 fährt da die wichtigen Punkte ein, die natürlich Duisburg auch mit Handkuss genommen hätte. Schade für die Gäste von der Wedau und Duisburg bleibt leider 18. 1860 verbessert sich auf Rang 12. Mhm. Und Sascha Mölders hat sein 5. Saisontor.
Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Bisschen Nature's Healing, endlich wieder auf dem Weg zur Normalität.
Ja. Absolut. Was ich nochmal sagen muss, Meppen jetzt mal außen vor gelassen.
Ja.
Die ersten, sagen wir mal, 6 Plätze, 7 Plätze in der Tabelle, das hört sich schon nach großem Drittligakino an. Magdeburg da, Osnabrück da, Braunschweig, Kaiserslautern, Mannheim, Saarbrücken, alle sind sie da oben am Mitmischen. Also unter den Bedingungen ist mir eigentlich egal, wer es dann am Ende von denen packt.
Ja, ich wollte auch.
Alle gern.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, über diese Teams kann sich jeder Zweitligist freuen, wenn die vorbeikommen. Gerade natürlich aus Traditionsgründen gönne ich es natürlich den Roten Teufeln am ehesten. Das brauche ich hier, glaube ich, nicht
verheimlichen. Die haben auch echt genug gelitten.
Ja, denke ich auch. Und haben jetzt auch wieder gutes Spiel gemacht, 3 Punkte geholt gegen Wiesbaden. Also da ist der Pfeil auf jeden Fall auch einfach, geht nach oben. Aber klar, Magdeburg mit dieser Fanbase, auch wenn das nicht meine Echsenfreunde sind, aber trotzdem, die gehören natürlich auch in Liga 2. Ich bin gespannt, die haben ja auch ein Spiel in der Hinterhand. Das Spiel gegen Zwickau wurde ja abgesagt wegen 13 positiver Corona-Fälle bei Magdeburg. Mal sehen, wann das nachgeholt wird. Aber auch die gerne aufgleisen, gerne Liga 2 aufgleisen, da bei Magdeburger Seite.
Ja,
es tat gut.
Das, das Meppener Märchen jetzt tatsächlich auf Rang 3. Aber ja, die können wir uns tatsächlich mal vorknüpfen nächste Woche
oder so. Jetzt, wir schwören es jetzt. Nächste Woche Thema Meppen.
Hoffentlich haben wir es nicht vergessen.
Meppen-Sonderfolge. 90 Minuten, nur SVM.
Ja.
Da werden die Klicks in die Höhe schnellen. Ey, das glauben wir gar nicht.
Ja. Komplett Meppen ist dann hier auf Spotify am Hören.
Richtig.
Na gut.
Ich wollte sogar sagen,
es
tat gut, mal wieder mit dir zu reden über den Sport, den wir so lieben und schätzen.
Ja,
das und jetzt auch
ganz genauso.
Bis März keine Länderspielpause. Thank God.
Ja, aber Winterpause leider Gottes irgendwann mal.
Gut.
Aber das ist noch in weiter Ferne. Ist noch ein Monat
hin oder so. Erstmal wird jetzt wieder durchgeballert. Jeden Montag-Dienstag Irrenhaus Unterhaus auf die Ohren. Euer Podcast für die zweite und dritte Liga. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet nächste Woche auch wieder ein. Und ich würde sagen, die letzten Worte vom Vogel des Jahres, Jan-Erik Kröger.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.